Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belker.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist Thomas Belker und ich begrüße unsere Podcast-Produzentin Birgit Eschbach von Studio Venezia.
Wow, Birgit!
Yeah. Hallo, lieber Thomas.
Gut, dass du wieder da bist.
Eine Woche Ferien. Das muss man jetzt gerade mal sagen. Eine Woche Ferien.
Ich wusste, dass das kommt. Eine Woche Ferien, du Glückliche. Ist wie in der Firma, ne?
Ja.
Was? Zwei Tage Ferien? Ja.
Ja.
Wir haben was vor. Wir haben eine super interessante Person als Gast. Mhm. Simone Schweizer. Sie ist Coach. Sie steht für Zufriedenheit im Job. Also sie hilft dir, wenn du mal wieder unzufrieden bist. Also wirklich unzufrieden bist, ja. Nicht nur ein bisschen. Und sie steht auch für Wirksamkeit. Also sie hat beide Dinge auf ihrer Agenda. Mhm. War lange selber Führungskraft, sehr erfolgreich. Und wir sprechen über Bedürfnisse der Menschen, über Mitarbeitende und Führungskräfte, Frauen, Männer, alt und jung. Also wir gehen wirklich ins Detail. Wir suchen und sprechen über die Gründe, warum die Menschen Unterstützung suchen, warum sie externe Unterstützung suchen. Und wir beleuchten, was Arbeit mit uns macht. Positiv, eine Menge positiv und natürlich negativ. Und wie können wir uns aus belastenden Situationen befreien? Wie schaffen wir Handlungsoptionen? Und wir kommen zu so spannenden Sachen wie, was haben Organisationen mit deinem Körper gemein? Und dein Körper mit deiner Psyche? Und da gibt es tatsächlich Zusammenhänge.
Also Thomas, ich bin ja ganz begeistert davon, dass du den im Gegensatz zu den amerikanischen Politikern, die sich noch so ein bisschen schwer damit tun, den Frauen die Bühne zu bereiten, dass du mit Simone jetzt den zweiten Coach im Podcast hast und auch dahin hörst. Wo drückt denn eigentlich der Schuh bei den Menschen, die sich dann um die kümmern, die sagen, irgendwas stimmt hier nicht, ich bin unzufrieden, ich brauche das Support. Wir haben ja die Folge mit der Anja Dallmann gehört, die hat uns ja auch schon einiges dazu erzählt und jetzt den Talk, den du mit Simone hattest, ich durfte ihn ja schon hören, bevor wir hier unser Vorgespräch dazu machen. Und da muss ich dir sagen, mich hat das zutiefst beeindruckt, dass sie ganz am Ende kommt ihr dazu, dass ihr sagt, ja, und um all das zu machen und um wieder in eine Zufriedenheit zu kommen, muss ich nicht wechseln. Sie spricht davon 80% Menschen, die in ihrem Job bleiben oder im Unternehmen bleiben. Und das ist eines der Ergebnisse ihrer Coachings. Und das finde ich großartig.
Das ist großartig. Und die Frage ist, wenn jemand aus natürlich sehr vielen tiefgehenden Gründen im Job unzufrieden ist und es nicht mehr aushält, wie finden wir Lösungen?
Ja.
Gibt es tatsächlich Handlungsoptionen? Und da hat Simone eine Menge beizutragen. Das werden wir gleich hören. Und wir gehen da tief rein. Und die entscheidende Frage für mich, der ja immer auf der Unternehmensseite gearbeitet hat, ist, hat man eine Chance, dass die Menschen im Coaching Wege finden, Optionen finden, dass sie gerne bleiben und nicht gehen? Dass nicht der Automatismus ist, jemand ist in der Situation im Coaching und dann geht es darum, gehe ich wieder woanders in einer Anstellung oder werde ich freiberuflich tätig? Es gibt eine Alternative. Und bei Simone offensichtlich für sehr, sehr viele Menschen, die Alternative, ich bleibe im Unternehmen, dann für sich wiederfinden.
Weißt du, ich finde das so toll und ich mache da auch gerne den Vergleich zum Privatleben. Es gab mal ein Buch, ist auch ein Bestseller geworden, übrigens wie deins. Haben wir das schon erwähnt, dass du Spiegel-Bestseller-Autor bist in dieser Folge? Es gibt ein Buch, das steht doch noch irgendwo im Teil bei mir rum, beim nächsten Mann wird alles anders. Und das ist für mich das gleiche Thema. Es wird nichts anders. Du bist nach 5 Jahren wieder am gleichen Punkt. Und ich habe das so oft Freundinnen gesagt, die dann überlegt haben, ach, die saßen dann bei mir auf der Couch als Freundin, das mache ich nicht mehr und das muss jetzt anders werden. Und dann habe ich auch gedacht, ja, aber guck doch mal, ob man es nicht in dem, was ist, anders machen kann. Und wahrscheinlich hat mich deswegen auch das Gespräch mit Simone so begeistert. Und auch dieser Ansatzpunkt, weil wir sind alle change-müde, veränderungsmüde. Ich kann nicht mal mit ein paar Sachen anfangen, wo ich sage, ich stoppe die Veränderung. Ich bleib mal bei mir und bleib mal da.
Absolut. Und es geht ja sehr häufig darum, sich Dinge bewusst zu machen.
Ja.
Auch die eigenen Prägungen und die eigenen Muster sich bewusst zu machen. Es ist gar nicht notwendig, alles bei sich selber zu verändern. Wenn ich es mir bewusst bin, kann ich mit mir ganz gut leben. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann gehe ich mir gehörig auf den Keks.
Machen wir mal eine Folge zu, wie führe ich mich eigentlich selbst?
Können wir gerne tun.
Okay.
Ich lade mich dazu ein.
Lad du dich ein, genau. Ja.
Ich führe dann ein Gespräch mit mir.
Ah, ich freue mich drauf. Okay, ich habe dann frei. Kann ich wieder Ferien machen.
Also, wir gehen freuen wir uns auf Simone. Wir gehen
super
rein. Hallo und willkommen, Simone.
Ja, hallo Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
Simone, du bist Coach für Zufriedenheit im Job. Bist du heute ein zufriedener Mensch?
Ja, ich bin heute zufrieden, vor allem im Job.
Das ist cool. Darüber reden wir jetzt. Aber du weißt schon, was wir, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich von dir am Ende erwarten.
Nein, was denn?
Dass auch wir alle zufrieden im Job sind.
Ach so, ja.
Das ist die Messlatte, da wollen wir drüber springen.
Okay.
Das versuchen wir.
Ich gebe mein Bestes, aber das wird ein bisschen schwer, glaube ich, im Rahmen einer Folge. Aber ich werde alle meine Geheimnisse preisgeben.
Okay, wir machen das. Also, was ist so dein Eindruck? Sind viele Menschen unzufrieden im Job oder sind alle zufrieden und keiner meldet sich bei dir?
Also mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen so mittel sind. Also die meisten Menschen sind, glaube ich, weder so richtig zufrieden noch so richtig unzufrieden. Aber der Anteil von Unzufriedenen ist höher, als man denkt. Ich meine, ich glaube, wir kennen alle die Beispiele, sei es aus dem Privatleben oder auch aus dem Job von Kollegen, mit denen man gesprochen hat, die aus verschiedenen Gründen unzufrieden sind. Bei manchen ist es so, dass sie deshalb auch den Job wechseln wollen. Und bei anderen ist es so, dass sie es noch lange aushalten.
Kommen die Mitarbeiter zu dir erst, wenn sie richtig unzufrieden sind?
Ja.
Oder kommen
sie
auch zu dir, wenn sie sagen, ich will mal einfach reden und mein Potenzial erkunden oder sowas in der Richtung?
Nee, also die meisten sind schon sehr lange unzufrieden und leiden auch darunter. Oft hat es auch schon Auswirkungen in andere Lebensbereiche und oder Gesundheit. Also die meisten Menschen schlagen sich schon selbst ziemlich lange damit rum.
Und warum kommen die nicht eher? Also man könnte doch vielleicht denken, dass sie schon kommen, wenn sie merken, so doll ist es nicht mehr wie am Anfang.
Ja, ich würde sagen, der Mensch ist sehr leidensfähig. Und die meisten, also gerade bei Frauen, muss ich sagen, ist das oft der Fall, die suchen dann den Grund bei sich und optimieren ihr Verhalten und ihre Einstellung und ihre Haltung, weil natürlich ja auch immer so ein bisschen das Thema finanzielle Sicherheit eine Rolle spielt.
Hast du eine Empfehlung, wann man zu dir kommen sollte? Also wann so der Moment ist, wenn so die ersten Zweifel aufkommen, wenn eine besondere Begebenheit am Arbeitsplatz war, die einen mitnimmt. Gibt es da irgendwie so einen Lackmustest?
Ich würde sagen, wenn mir auffällt, dass ich in meiner Freizeit, wenn ich Freunde treffe oder auch mit meinem Partner zu Hause, immer wieder über Begebenheiten aus dem Job rede, die mich unzufrieden machen. Das ist nämlich eine ganz, ganz gefährliche Sache, weil wir damit unsere eigene Realität im Gehirn immer mehr festigen. Meistens ist das dann auch begleitet von Schlafstörungen, davon, dass man sonntags nicht mehr gut einschlafen kann und so weiter. Und dass der Montagmorgen so der schlimmste Moment der Woche ist. Dann ist es spätestens so weit, dass man in Coaching gehen sollte.
Okay, und du meinst mit der Realität im Gehirn festlegen, dass wenn man sich daran gewöhnt, darüber im Freundes- und Familienkreis zu reden, dass man meint, das ist so, das muss so sein?
Ja, also das Gehirn funktioniert ja so, immer wenn du was Neues lernst, wird eine kleine, dünne Synapse angelegt. Und wenn du den Gedanken, der die Synapse angelegt hat, immer wieder denkst, dann wird das immer dicker.
Damit lerne ich das Falsche.
Du lernst, dass du unzufrieden bist, genau.
Okay, und das als normal und gegeben anzunehmen und einfach, wie du sagst, zu leiden.
Genau, genau.
Also das Wort Leiden habe ich mir jetzt gemerkt, das gibt mir ein bisschen Gänsehaut, ne? Also daran zu denken. Ich war ja ganz viele Jahre Führungskraft selber und überlege jetzt gerade, wie viele Menschen haben gelitten, ohne dass ich es gemerkt habe. Jetzt nicht unbedingt wegen meiner Aktivitäten, sondern eben am Arbeitsplatz mit allem, was dazugehört.
Ja.
Du bist zunächst mal ja ausgebildete Betriebswirtin, hast auch noch einen Bachelor in Utrecht gemacht, in Business Administration, hast als Controllerin gearbeitet und warst dann Führungskraft. Warst du aus deiner Sicht eine gute Führungskraft?
Oh, das müssen wir jetzt die Mitarbeiter fragen. Also was ich sagen kann, ist, dass ich immer mein Bestes gegeben habe. Also zumindest wollte ich immer ein gutes Vorbild sein, was Arbeitshaltung angeht, was den Umgang miteinander angeht, was Ehrlichkeit angeht. Und ich habe zu meinen Mitarbeitern, also zu vielen von denen, heute noch Kontakt. Und das auch freundschaftlich. Ich glaube, das würde jetzt zumindest dafür sprechen, dass es nicht ganz schlimm war.
Okay, gehe ich jetzt auch mal von aus, so wie ich dich kennengelernt habe. Kommen denn auch Menschen ins Coaching, die unzufrieden sind, obwohl sie eine gute Führungskraft haben? Gibt es das auch oder liegt das hauptsächlich an der direkten Führungskraft?
Das auf gar keinen Fall. Das ist tatsächlich oft der Grund, aber bei weitem nicht in jedem Fall. Es gibt viele andere Gründe, also zum Beispiel eine Unterforderung, wenn jemand im falschen Job gelandet ist. Gerade vielleicht, weil das Umfeld so schön ist, so angenehm ist, Rahmenbedingungen bietet, die jemand gerade gut gebrauchen kann. Wie zum Beispiel hatte ich jetzt eine, die kam zurück aus der Elternzeit, ist Wissenschaftlerin und ist in ein IT-Unternehmen gegangen, in Vertrieb. Die war natürlich unzufrieden, sehr ehrgeizig, wollte das unbedingt lernen, aber ja, die kam dann in Coaching und hat sich dann auch relativ schnell entschieden, den Job zu wechseln. Das gibt's also. Ja, also es gibt außerdem direkten Vorgesetzten wirklich viele Gründe. Aber ich muss sagen, die meisten Menschen kommen wegen Beziehungsthemen, bleiben auch wegen Beziehungsthemen.
Okay, da schauen wir gleich drauf. Jetzt schauen wir nochmal auf die Führungskräfte. Du bist ja auch Leadership Coach. Haben die Führungskräfte sehr vergleichbare Probleme wie die Mitarbeitenden? Oder was ist bei denen anders, wenn sie zu dir kommen?
Ja, es ist natürlich... Bei Führungskräften spielt das Thema zeitliche Überforderung eine größere Rolle. Bei Führungsthemen hat auch die Frage nach Wertkonflikten oft eine andere Schwere, weil Führungskräfte stehen ja für was und jetzt muss man dazu sagen, der Wertkonflikt besteht ja meistens dann zwischen der Führungskraft und ihrem Vorgesetzten. Da trifft er dann zutage. Aber vom Grunde her ist das schon auch vergleichbar. Es hat natürlich oft eine andere Schärfe, ein anderes Level. Und bei Führungskräften ist im Schnitt, würde ich sagen, der Ehrgeiz, das hinzubekommen, noch größer.
Okay. Jetzt bist du wahrscheinlich eine der relativ wenigen Coaches, die sehr lange Unternehmensluft geschnuppert haben und verantwortlich waren. Du warst zum Schluss auch, glaube ich, CFO bei einer Lufthansa-Tochter, war ja. Das so? Ja, also warst eben verantwortlich für den Finanzbereich. Also du kennst dich sehr gut aus und kennst dich eben auch mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen, denn Unternehmen existieren ja, um etwas zu erreichen, um Gewinn zu machen. Wir wissen, wie das ist. Also dafür ist es natürlich sinnvoll, wenn man das selber erlebt hat und die Möglichkeiten, Dinge zu verändern oder auch die Unmöglichkeit, manche Dinge direkt zu verändern, wenn man das ganz gut kennt. Wie bist du denn dann, obwohl du so erfolgreich in den wirtschaftlichen Bereichen warst, zum Coaching gekommen?
Ja, also bei mir war es so, als ich 18 war ungefähr, war für mich die Frage, studierst du Psychologie oder BWL? Und damals war es so, dass mein Umfeld sehr, ich will mal sagen, fragend auf die Idee eines Psychologiestudiums reagiert hat. Und als ich jünger war, war ich noch sehr beeinflussbar und habe dann das BWL-Studium gewählt, was auch vollkommen in Ordnung war. Ich hatte ein tolles Berufsleben, aber die Leidenschaft für das Thema Psychologie hat mich eigentlich nie losgelassen. Ich weiß noch, als ich dann das erste Mal gecoacht wurde, ich dachte, da war ich 26, und ich dachte, das, was der da macht, das will ich auch. Habe das nie vergessen, habe auch viel immer darüber gelesen und habe dann mit Mitte 30 meine Coaching-Ausbildung gemacht. Dann wollte ich noch mehr wissen, habe die psychologische Beratung noch draufgesetzt. Ja, und dann sogar noch eine Körpertherapie-Ausbildung. Also es ist einfach so, neben Zahlen ist Psychologie einfach meine geistige Heimat.
Kannst du dich noch daran erinnern, was das Besondere an dem Coach war, den du mit 26 kennengelernt hattest, wo du sagst, das will ich auch sein, das will ich auch machen?
Mhm. Also ich würde sagen, wo ich mich am meisten dran erinnere, und da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, ich konnte bei dem wirklich so all meine Seiten, also die mir damals bewusst waren, zeigen. Und er hat das nicht bewertet. Also ich weiß ja, da war damals das Thema Nein sagen und abgrenzen, da war ich ja noch sehr jung und da in meiner ersten Teamleiterposition. Und ich habe viel zu viel auf dem Tisch gehabt und wir hatten da das Thema Nein sagen und konnten da sehr tief reingehen, warum ich das eigentlich nicht kann. Und ich hatte mich nie schlecht gefühlt bei ihm, also ich habe mich da nie geschämt. Und das fand ich gut. Also er hat mir diesen Raum gegeben, das gemeinsam zu erkunden und das fand ich total beeindruckend. Also okay, im Jobkontext, weißt du so, im Jobkontext sich einfach mal so zu zeigen, wie man ist in der Tiefe.
Und das ist das, was wahrscheinlich für uns alle ein Bedürfnis ist, dass wir so einen Raum auch haben,
ja,
irgendwo, dass wir uns in der Tiefe im Jobkontext zeigen können.
Ja.
Und glaubst du, dass das die Unternehmen leisten können, wenn es idealtypisch läuft, dass sie auch Räume dafür geben, vielleicht mehr als das, was wir heute psychologische Sicherheit nennen? Oder vielleicht trifft es das auch schon?
Ja, vielleicht trifft es das schon. Also ich glaube, dass es natürlich, ob Unternehmen das leisten können, hängt, glaube ich, von so vielen Sachen ab. Manche Dinge kosten gar nicht so viel Zeit. Die wären eigentlich sehr leicht zu machen, was das Thema psychologische Sicherheit angeht. Ich glaube aber, dass wir würden jetzt davon reden, dass Menschen ihr Mindset verändern müssten. Also das, was sie zuerst denken, wenn Probleme auftreten, müssen sie nicht mehr denken und stattdessen irgendwie was anderes denken. Ne, also sprich, sich die Frage stellen, statt wie bringe ich das Problem jetzt betriebswirtschaftlich oder vertrieblich, je nachdem, was es ist, wie kriege ich das Problem in den Griff? Das wäre ja so ein Standard-Manager-Gedanke, denke ich. Und dann erstmal schauen, wie ist das denn eigentlich für die Mitarbeiter? Ich glaube, dass das für die meisten ein starkes Umlernen brauchen würde und die Entscheidung, das zu wollen. Und das heißt, dafür müsste man den Sinn dafür aufzeigen. Das waren jetzt viele, versuchen das ja, den Wert von psychologischer Sicherheit auch ja da so irgendwie einen Markt für zu schaffen. Am Ende ist es natürlich auch wirtschaftlich immer sinnvoll, ist meine Meinung.
Gut, vielleicht können wir uns da nachher noch ein bisschen vorarbeiten, was es dafür bräuchte in Unternehmen, weil es natürlich schon Aufgabe von Führungskräften ist, soweit möglich Sorge zu tragen, dass Mitarbeitende am Arbeitsplatz nicht wegen der Arbeit leiden. Du hast das Thema Leiden gebracht. Und da, wo das ist, ist jede Lösung erstmal sicherlich ein Anfang, wie klein sie auch sein mag.
Ja.
Du hast auch systemisches Coaching gelernt. Mhm. Da verstehen viele nicht so genau, was dahinter steckt. Kannst du einfach mal ein paar wenige Worte dazu sagen, was das eigentlich ist und warum das Nutzen bringt?
Ja, also das systemische Coaching, wie wir es nennen, das basiert ja grundsätzlich auf der Systemtheorie. Und das ist vom Ansatz her etwas anders wie jetzt zum Beispiel die Tiefenpsychologie. Also wir gucken nicht, warum der Mensch jetzt so und so tickt oder warum der heute so oder so ist, sondern wir gucken jedes Problem und jede Herausforderung, die auftritt oder jedes Anliegen eines Menschen immer eingebettet in den Kontext. Mit einem starken Fokus auf Kommunikation. Also wenn der Mensch irgendwie in einem Kontext ist, dann gibt's andere Teilnehmer in dem Kontext und die kommunizieren untereinander. Und wenn es diese Kommunikation nicht gäbe, dann gäbe es auch kein Problem.
Ja.
Womit ich nicht sagen will, dass nicht kommunizieren kein Problem ist, aber die Probleme und Herausforderungen treten in einem sozialen Kontext halt eben immer zwischen Menschen anhand von Kommunikation zutage. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Die Intention dahinter ist, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dass man das Thema immer ein bisschen mit Distanz von einer Person betrachtet, weil es das einfacher macht, drauf zu gucken und auf Lösungen zu kommen.
Und damit machen wir es neutral, so ähnlich wie der Coach, als du 26 warst, der nicht wertet oder erstmal nicht wertet. Ja. Und du hast eben gesagt, naja, im Unternehmen geht es dann schnell darum, Probleme zu lösen. Häufig ist ja die Frage, ist das überhaupt ein Problem? Ja. Wenn ich das nicht als Problem sehe, sondern als, hey, wir haben jetzt gerade was zu tun, wir packen was an, dann ist das ja schon was anderes, als wenn ein Problem da ist und dann, woher ist das verursacht und in welchem Bereich liegt das und wer hat möglicherweise dann, und dann kommt noch ein Wort wie Schuld dazu und dann ist alles erstmal vorbei. Dann sind wir nicht auf der Lösungsebene, sondern irgendwo tanzen wir woanders rum.
Genau.
Und da ist Kommunikation sicherlich auch ein erster Schritt in die eine oder in die andere Richtung.
Ja, genau.
Also wie ich damit umgehe.
Und das ist halt eben im systemischen Coaching eine der Herangehensweisen, dass man halt sehr stark auf die Kommunikation schaut. Also wer kommuniziert mit wem, was, wie, spielt da einfach eine große Rolle.
Wenn ich auf dein LinkedIn-Profil schaue, da steht dann oben drüber arbeiten.leben. Wenn wir jetzt an jüngere Generationen denken, meinst du, die kämen eher zu dir, wenn da Leben.arbeiten steht? Also genau andersrum?
Ja, das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich lese ja nur darüber, ich bin kein Generationsexperte und will mich dazu auch nicht aufschwingen. Ich glaube, dass das Alter oder die Lebensphase, in der man sich befindet, einen größeren Unterschied macht als die Generation, der man angehört. Ja, ich möchte jetzt nicht wegdiskutieren, dass jetzt die jüngeren Generationen hier, seit wann haben wir das iPhone? Seit 10, 12 Jahren?
Ja, 16 glaube ich.
16,
ja.
Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich damit groß geworden bin und da Native bin oder nicht. Aber ich glaube, also mein Alter oder was ich gerade im Leben so vor mir habe, viel wichtiger ist in der Art und Weise, wie ich drauf schaue, als die Generation, der ich angehöre. Und ich glaube auch, dass es in den jüngeren Generationen welche gibt, die auf arbeiten.leben genauso anspringen wie Ältere und umgekehrt. Auch die Menschen, die jenseits der 55 sind, da gibt's auch ganz viele, die hätten gerne mehr Leben als Arbeit.
Ja, das sind die Zeiten, so würde ich das auch einschätzen. Die Zeiten ändern sich natürlich auch besonders durch ein Wollen von jüngeren Generationen, die zum ersten Mal Gedanken äußern und dann häufig auch zum Glück sehr idealistisch sind und uns etwas Ältere dann aufrütteln und sagen, Leute, das Leben hat ja auch noch andere Facetten und das hat es ja auch. Du, deine Coaches, wenn die zu dir kommen, womit hadern sie am meisten? Kann man das irgendwie beschreiben? Was ist so das Grundthema, was die mitbringen und wie gehst du erstmal mit denen um die zu setten?
Also meistens kommen die mit Fragen, wie bin ich hier noch richtig? Will ich das noch? Und dann schließt sich meistens direkt hinten dran, wenn ich es nicht mehr will, was mache ich denn dann? Also die Suche nach Optionen. Das ist jetzt erstmal das Anliegen, ne? Das ist ja noch sehr vor die Stirn geschaut. Und wenn man dann genauer guckt, warum stellen die sich überhaupt die Frage, dann ist es natürlich eine bunte Mischung, aber am allerhäufigsten habe ich hier das Thema Wertekonflikte. Und dann stellt sich dann meistens heraus, dass es, also ich habe es eben gesagt, dass es nicht nur das ist, aber es ist es eben sehr oft, dass es, ich will es mal so sagen, Führungsentscheidungen sind, die sich auf deren Arbeitsalltag so auswirkt, dass sie entweder ihren Beitrag nicht mehr so leisten können, wie sie es gerne würden, oder unterfordert sind, oder auch eine Überlastung mit administrativen Themen, Dinge, die nicht geklärt werden, also manchmal, je nachdem, wie die Führungskraft ist. Es gibt ja auch Führungskräfte, die eher, ich sage jetzt mal, inspirationsgesteuert sind und weniger so zuverlässig, sprich im Sinne von Dinge klären, die wichtig sind. Das belastet Menschen oft. Ja, also es ist so ein bunter Mix und dahinter steckt natürlich immer, dass die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse nicht leben können oder ihre eigenen Werte.
So, der erste Teil, den du gesagt hast, klingt so danach, als könnte man das vielleicht relativ einfach machen, indem man die Mitarbeitenden mehr beteiligt. Ist das so? Also wenn sie ihre Bedürfnisse nicht getroffen sehen, ist es das eine. Das andere ist, dass Entscheidungen der Führungskräfte da sind, die die Arbeit als solche verändern.
Ja, also potenziell ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht aber auch immer die Frage, hat der Mensch das überhaupt schon seinem Vorgesetzten mitgeteilt? Oft ist es nämlich so, dass die Menschen sagen, ja, mein Chef zum Beispiel, der gibt mir gar keine Freiräume oder ich bin hier total unterfordert, ich würde gern was anderes machen. Und wenn man dann fragt, dann haben sie es ihm sehr oft noch nicht gesagt.
Naja, das ist ein spannender Punkt. Wir fordern ja so ganz allgemein, dass es von den Unternehmen ausgehend, von der Führungskraft ausgehend, die Mitarbeiter zu beteiligen sind, was immer das im Einzelfall bedeutet. Das ist sicherlich ein Weg. Du sprichst jetzt genau den anderen Weg an, dass sich ein Mitarbeiter natürlich auch so äußern kann, wenn eine Veränderung eintritt oder wenn ihm irgendetwas bewusst wird. Ist das realistisch? Versuchst du denen das zu vermitteln und beizubringen, wie man das tut?
Ja, also eine Mischung. Es gibt natürlich auch, also was wir machen, ist vor allem zu eruieren, ob das realistisch ist. Ob da irgendwie eine Aussicht besteht auf Änderung. Also zum Beispiel hatte ich letztens eine, die war total unzufrieden mit sich, eine Führungskraft, weil sie sich nicht abgegrenzt hat. Also die hat 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet in so einem Start-up und hat mit sich selbst gehadert, weil sie da nicht öfter Nein sagen konnte. Und dann lohnt es sich wirklich da auch mal eine Kulturanalyse zu machen, also wirklich ein bisschen systemtheoretisch draufzuschauen. Und dann haben wir festgestellt, dass aufgrund der Tatsache, dass da Investoren dahinter stecken, die wirklich wahnsinnige Renditeerwartungen haben, natürlich eine unfassbare Zentrifugalkräfte da am Werk sind. Und wer da Nein sagt, also so voll gegen den Strom schwimmt, fliegt auch schnell mal raus oder hat Nachteile, die er dann eben nicht haben will.
Das ist ein Phänomen. Wir haben bislang ja die Startup-Welt immer sehr gehypt und gesagt, wie toll das ist und wie teamorientiert man dort arbeitet. Ich kenne die Welt ja auch sehr gut, habe ja da auch einiges gemacht, bin da tief eingetaucht. Und dass die Menschen da so arbeiten, wie wir es allgemein ja gar nicht mehr wollen. Eben 60, 70 Stunden, Tage, Wochenenden durcharbeiten, weil, auf einmal ein Druck, time to market. Ja, man hat eben natürlich immer klare Prinzipien, weswegen, ja, die nächste Finanzierungsrunde, bis dahin muss das geschafft sein, sonst geht es nicht weiter. Existenzdruck, das wird da hochgehalten, es wird gehypt, es wird als gut empfunden, es ist hip. Und es hat auf der anderen Seite aber auch Auswirkungen selbst auf die Jüngeren, die ja vielleicht mehr Energie haben, Fragezeichen, da bin ich mir auch nicht so sicher. Mensch ist Mensch, ja.
Ja, sagt man immer, als junger Mensch kann man das besser ab, aber das sehe ich genau wie du. Also man muss das wollen, also ein Start-up, das muss man wollen, da muss man sich aus vollem Herzen für entscheiden, weil sonst wird das ein permanenter Kampf. Und dann kann das auch einen Riesenspaß machen, den man vielleicht mal ein paar Jahre macht, aber da reinzugehen mit dem Vorhaben, und ich will das jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt bestimmt auch Startups, wo das anders ist, aber da reinzugehen mit dem Vorhaben, sich da abzugrenzen und Work-Life-Balance an erste Stelle zu stellen, ist in vielen Fällen einfach unrealistisch.
Ja, und vor allen Dingen in vielen Finanzierungssituationen unrealistisch. Ja, ja. Einfach aus der reinen Existenzsituation her, da hat man klare Vorgaben, bis man was erreicht haben muss. Ja,
ja, und man darf ja auch nicht vergessen, da gibt's Unternehmer, also ich bin ja auch ich bin unheimlich dankbar für all die Unternehmer, die sowas tun, im Großen und im Kleinen, weil die gehen Risiko ein, die gründen Unternehmen, stellen Mitarbeiter ein, schaffen hiermit wirklich Arbeitsplätze und finanzielle Sicherheit für viele. Und die haben natürlich einen totalen Druck. Und gerade in einem Start-up ist der Druck enorm, den die auch haben. Und das ist logisch, dass das auch in das Unternehmen rein große Auswirkungen hat.
Ja.
Das ist wirklich, ich will das überhaupt nicht verteufeln oder so.
Also. Nein, das haben wir hiermit nicht getan. Es zeigt nur, dass wir immer wieder Unternehmenssituationen haben, wo wir eben auch sehr, sehr viel arbeiten müssen. Mhm. Das ist so meine Überzeugung. Es geht nicht in jeder Situation nur an Work-Life-Balance zu denken, sondern Es ist schon zu unterscheiden, aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und deswegen unzufrieden ist, was erstmal nachvollziehbar ist, und sich in dem Beispielsfall eben nicht rechtzeitig abgegrenzt hat, weil das vielleicht auch gar nicht möglich ist, was rät man so jemandem dann? Kann man sich dann noch abgrenzen? Kann man es versuchen, auch wenn man 2 Jahre lang alles mitgemacht hat, mitgetragen hat, vielleicht es auch anderen gegenüber eingefordert hat?
Naja, also das kommt immer auf den Einzelnen an. Da gibt es nicht den Rat. Ne, manche sagen, das probiere ich jetzt nochmal aus und ich gucke, was passiert. Also entweder ich habe dann damit Erfolg. Manche sagen auch, wie sie jetzt, dass sie geht. Ne? Sie hat gekündigt und hat sich einen anderen Job gesucht. Ne? Das ist die Frage, weil ich glaube, Menschen haben oft schon ein sehr gutes Gefühl dafür, was passiert, wenn sie plötzlich die Marschrichtung ändern. Und haben das ja schon länger nicht getan, weil sie da sehr gute Gründe für haben. Und bei ihr war völlig klar, dass das so enorme Folgen haben würde, wenn sie das tut. Da wäre sie sehr schnell in ihrer Position in Frage gestellt gewesen. Na, da geht's dann direkt auch um die Frage, bin ich hier noch committed oder nicht?
Ja, also das nehme ich jetzt so an. Ich stecke nicht in der Situation. Ja. Ich bin kein Coach. Ich nehme das so an. Ich frage mich dann von mir aus sehr häufig, ob es nicht doch ein Versuch wert ist. Ja. Und du sagst zu Recht, ja. Das muss der Einzelne entscheiden. Das kommt auf den Einzelnen in der Situation an. Denn wir wissen ja sehr viel darüber, was ständiger Stress mit Menschen macht. Das ist überall bekannt. Und wenn ich auf Dauer erfolgreich sein möchte, auch in einer Startup-Situation, ist die Frage, wie kann ich mich da durchlavieren, sodass ich die Menschen mitnehme, ohne sie kaputt zu machen.
Ja, ja,
das ist ein schlechtes Wort, aber trifft es ja leider.
Absolut. Weißt du, es ist auch so, manch einer, also bei ihr zum Beispiel, die hat gar kein Problem damit, grundsätzlich sich abzugrenzen. Und es gibt andere, wo du, das merkst du im Laufe des Coachings, die kommen immer wieder mit den Themen, dass jemand ihnen da was auf den Tisch gegeben hat, dass sie da der Letzte war, der alleine im Büro saß und so. Und irgendwann kriegst du schon da auch ein Gespür dafür. Und die Leute wissen das auch selbst und kommen dann mit dem Anliegen, ne? dass sie sich besser abgrenzen wollen.
Gut, da sind wir bei der inneren Haltung so ein bisschen. Wenn ich eine bestimmte Haltung gezeigt habe über einen bestimmten Zeitraum, dann ist es natürlich überraschend und im ersten Moment wirkt es nicht authentisch, wenn ich das ändere. Ja, dafür braucht es dann häufig Gründe, eine längere Erklärung. Im Business-Kontext hat man nicht immer Zeit, sich Erklärungen anzuhören. Das weiß ich auch, kenne ich von mir selber. Wie gehst du mit dem Thema innere Haltung bei den Coaches um? Wie sehr schaust du dir das an? Wie sehr kannst du sie da ein Stück fördern?
Naja, das ist ja der klassische Auftrag eines Coaches, ist ja im Prinzip, sich das anzugucken. Wie guckt derjenige auf die Welt? Wie guckt derjenige auf andere Menschen? Und das mache ich mit Fragen. Und ich bin ja klassisch ausgebildet im Coaching. Da heißt es ja ähnlich wie in der Psychotherapie, dass wir ja nur fragen und uns mit Meinungen und Ratschlägen zurückhalten. Das mache ich nicht immer. Ich gebe auch, also ich spiegel auch Eindrücke. Das heißt, wenn ich merke, da geht's um die Haltung, dann kriegt jemand auch mal einen Impuls von mir. Also manchmal sind da auch Sachen dabei, die sich für denjenigen in dem Moment überhaupt nicht gut anhören, aber das bringt deren Denkrichtung in eine andere, einfach in eine andere Richtung. Fällt ja manchmal auf, ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann mich überhaupt nicht verkaufen, aber meine Kollegin, die steht, also ich mache die ganze Arbeit und die stellt sich hin und verkauft's, dann wird's Zeit auch mal über die Haltung darüber zu reden, ne? Warum kann sie sich nicht verkaufen? Und warum ist es so verwerflich, dass die Kollegin es kann?
Spannende Frage, die man dazu beantworten hat.
Ja, die ist sehr spannend. Und das ist auch manchmal sehr hart und schmerzhaft für die Leute.
Ich habe selber als Führungskraft auf die harte Weise erlebt, erfahren, dass ich Streit und unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Haltungen einfach vergessen kann. Ja, für mich ist eine Sache sofort erledigt. Mhm. Aber für viele Menschen nicht. Die tragen das lange mit sich rum. Und ich habe mich hin und wieder gewundert über Menschen, die dann sehr offen zu mir gekommen sind, aber nach langer, langer, langer Zeit und mir erzählt haben, dass sie sich verletzt fühlen durch eine Äußerung, durch eine Begebenheit, an die ich mich im Zweifel gar nicht erinnern konnte. Also an die guten Dinge kann ich mich immer erinnern, aber an die verdrängt man ja auch irgendwie. Und mit der Zeit bin ich dann drauf gekommen. Also die Erinnerung ist dann mit Nachhilfe, habe ich die dann auch wieder geschafft. Und das war mir in solchen Fällen sehr unangenehm. Also da habe ich häufig so einen glühenden Kopf gekriegt, als die Erinnerung einsetzte. Wie geht man damit um? Also ein Unternehmen, wo man länger arbeitet, da gibt es so viel Beziehungsgeflecht, dass die Menschen ja auch eine ganze Menge im Rucksack mit sich rumtragen und das allerdings zum Teil nicht wissen oder wie ich dann verdrängen. Und trotzdem entscheidet das ja über Zufriedenheit, über Beförderung, über Erfolg, über Gelassenheit. Was machst du? Gehst du an diese Rucksäcke dran und guckst, was da drin ist? Oder lässt die Leute mal auspacken?
Absolut, das ist total wichtig. Das ist jetzt, also dass du das vergisst zum Beispiel, jetzt mal anhand dieses Beispiels, das ist natürlich klar, weil du warst ja emotional in dem Moment, was auch immer du gemacht hast. Du warst ja emotional nicht so involviert, weil sonst hättest du es nicht gemacht. So, genau. Und für den anderen war es emotional sehr schwerwiegend, deshalb hat er sich das gemerkt und das hat auch wehgetan und so, und die Wunde ist dann eben in den Rucksack gewandert über lange, lange Zeit. Und das ist natürlich nicht so gut für die eigene Zufriedenheit, ne? Wenn wir die Vergangenheit heute noch über unser Schicksal entscheiden lassen, ist ja unsere Entscheidung, wie viel Macht gebe ich dem, dann darf man sich auch früher fragen, wie kann ich diese Schwere für mich selber leichter machen? Das Nachtragen oder jetzt auf dich da sauer zu sein, dann tut derjenige ja nicht dir was Schlimmes, sondern sich selbst.
Ja, das ist dein Part. Mein Part als Führungskraft ist dann, im Nachhinein zumindest, zu verstehen, zu reflektieren, dass mein Verhalten unbeabsichtigt, aber mindestens ja auch fahrlässig, ja, ich hätte es ja wahrscheinlich in den meisten Situationen besser wissen können, dass mein Verhalten eben zu solchen Verletzungen geführt hat, die nicht beabsichtigt waren. Das nimmt ja auch dem Team Kraft. Es schafft eine negative Emotion, die ich überhaupt nicht möchte. Ich mag auch lieber, wenn die Menschen mich positiv empfinden. Und da ist eben die Frage für mich immer, wie wir als Führungskräfte da drankommen und uns viel bewusster unserer Wirkung sind. Du kommst mal in den Raum, erzählst was und gehst wieder. Und so einfach ist das ja häufig nicht.
Ja, aber ich meine, jede Führungskraft, sage ich immer, ist ja auch nur ein Mensch mit eigenen Erfahrungen und mit eigenem Wissen darüber, wie über die menschliche Vielfalt, ne? Also es gibt einfach Themen, die sind für dich nicht schlimm oder für mich, aber für andere. Und man kann da nicht alles wissen. Also würde ich jetzt erstmal schon mal sagen, dass man am besten erstmal gnädig mit sich selbst ist und nicht den Anspruch hat, auf alles von selbst zu kommen. Aber was man tun kann, ist, die Menschen zu ermutigen, das anzusprechen, zeitnah anzusprechen. Und das ist genau das, dass die Menschen eine positive Erfahrung machen müssen, wenn sie das mal tun. Positive Erfahrung ist, der hat sich das angehört, der hat die Schuld nicht von sich gewiesen, ist nicht weggeduckt. Der konnte auch mal sagen, es tut mir leid. Und es war jetzt nicht peinlich oder nachteilig für mich, dass ich es angesprochen habe.
Also der erste Part von dir, dass man es als junge Führungskraft erstmal nicht alles wissen kann und auch erst die Erfahrungen sammeln muss, ja, also da bin ich auch dafür, dass ich gnädig mit mir als junger Führungskraft bin. Mit der Zeit ist es aber schon der Anspruch, es zu lernen, es wahrzunehmen. Ja. Und dann sind wir vielleicht ein bisschen wieder bei dem Thema psychologische Sicherheit, also Räume zu schaffen, wo die Teammitglieder, deine Mitarbeitenden wissen, dass sie sich öffnen können und dass du als Führungskraft entsprechend sorgsam damit, achtsam damit umgehst. Was ja auch eine weitere Herausforderung ist. Also wenn ich jetzt als Führungskraft zu dir käme, könnte es sein, dass ich jetzt nicht unbedingt unzufrieden mit meinem Arbeitsplatz oder meinem Arbeitgeber bin, aber unzufrieden mit der Arbeitssituation und nicht einschätzen kann, woran liegt das jetzt eigentlich? Liegt es an mir? Liegt es an anderen? Liegt es an der Situation? Liegt es an Rahmenbedingungen? Liegt es an einem Ärger über erstmal formale Dinge, was man darf und was man nicht darf in einem Unternehmen? Also sich damit auseinanderzusetzen, ist vielleicht auch notwendiger, als erst dann, wenn ich mit dem Arbeitsplatz als solchem richtig unzufrieden bin.
Ja, je früher, desto besser. Aber es ist relativ typisch für den Menschen, dass er es erst relativ spät merkt.
Wenn der Schmerz kommt.
Mit leichtem Unwohlsein können wir alle sehr gut umgehen.
Wie schaffst du es jetzt, dass jemand, der das Unternehmen nicht verlässt, zufriedener ist? Jetzt kann ich natürlich auch schon sagen, ja, der Mensch muss ja zufrieden sein, nicht du. Das ist jetzt etwas, aber wie bringst du sie dazu, diesen Weg überhaupt zu finden für sich?
Du hast das
zufrieden
echt,
zu sein.
Du hast das schön gesagt. Also ich bringe niemanden dazu, zufriedener zu sein, aber ich habe denen geholfen, sich das alles mal anzugucken. Und im Zweifel, du hast eben das schöne Bild gebracht, auch mal einen Rucksack hinter sich zu lassen. Also was wir tatsächlich oft haben, sind Verletzungen aus der Vergangenheit. Da ist irgendwas vorgefallen und jemand hat eine Verletzung und sitzt quasi seit der Zeit so ein bisschen im Abseits mit verschränkten Armen und guckt sich das alles an. Bringt sich weniger ein, sagt weniger, ist vielleicht sarkastisch, je nachdem. Sarkasmus ist auch oft ein Warnzeichen übrigens, dass bei jemandem was nicht passt. Das kann sehr humorig daherkommen, aber immer wenn Sarkasmus im Spiel ist, sollte man als Führungskraft auch hellhörig werden. Und ich kann ein Beispiel machen. Ich hatte eine Kundin, die hat nach einer Reorganisation hat die im Prinzip mit ihrem Arbeitgeber innerlich gebrochen. Da gab es einen Personalabbau, größerer Personalabbau, und in ihrem Team wurden auch 25% der Kollegen entlassen. Das war alles relativ schlecht kommuniziert, und bei den 25% war ein Kollege, mit dem sie sich angefreundet hatte. Und dann sind welche ans Ruder gekommen im Rahmen der Reorganisation, die dann natürlich auch mit verdächtigt wurden, das alles sich mit ausgedacht zu haben und so. Und sich das mal anzugucken und als das zu betrachten, was es war, nämlich eine unternehmerische Entscheidung, das weniger persönlich zu nehmen, im ersten Schritt, und im zweiten Schritt diese ganze Trauer und Wut mal zu sehen und zuzulassen und das zu erkennen und dann mal eine Woche wirklich in dieser Trauer, in dieser Wut, ja, das sich einfach auch mal anzugucken und mit sich selbst da, ja, wie sage ich immer, gut zu sich selbst zu sein, das mal zu realisieren, dass man diese Wut und die Trauer in sich hat. Und dann kann man abschließen. Es ist wie mit jedem Trauerthema, wenn ich da nicht richtig hingucke, dann kann ich nicht weiter nach vorne schauen. Und das hat die tatsächlich geschafft. Die hat jetzt wieder ein ganz anderes Berufsleben.
In derselben Firma, oder?
Ja, in selber Job, ja. Selbe Firma.
Okay, also das heißt, das war für sie ein Weg, dieses Bewusstsein werden, damit abzuschließen und auch wieder zufriedener zu sein,
ja,
oder so zufrieden zu sein wie
ja,
vorher.
Ja, weißt du, es ist für viele Menschen ist es so, eine der größten Erkenntnisse ist, dass ich den Leuten auch versuche aufzuzeigen, dass wir auch im Zusammenhang mit dem Job richtig tief traurig sein können. Wenn jemand geht, wenn wir vielleicht eine Aufgabe weggenommen bekommen, wenn es eine Reorganisation gibt, wenn wir nicht gefragt werden oder so. Es gibt wirklich ganz tiefe Gründe, weshalb wir da auch traurig sind. Nur ist das ja überhaupt nicht, wie soll ich sagen, mir fällt jetzt nur das Wort kommod ein, also üblich, dass wir in Bezug auf Job da mal sagen, ich bin total traurig, weil der Kollege XY ist in Rente gegangen. Mit dem habe ich total gern zusammengearbeitet. Oder mein Chef hat einen neuen Job, mit dem bin ich super ausgekommen. Da ist immer Trauer involviert.
Also ich habe in den vielen Unternehmen, in denen ich war, auch eher erlebt, dass wir gesagt haben, noch ein bisschen durchhalten, egal was jetzt an Schwierigkeiten vor uns war. Und danach wird richtig gefeiert und es gibt von mir so einen Bonus und diese Dinge. Und wir sind dann auf die positiven Emotionen gegangen und waren dann auch stolz darauf. Mhm. Ja, denn wir hatten es ja geschafft und dann wurde eben richtig abgefeiert. Wie schön ist das? Mhm. Was wir weniger gemacht haben, ist mit den negativen Emotionen umzugehen. Mhm. Und ich kann es von mir selber sagen, ich habe häufig zum Ausdruck gebracht, dass ich über irgendwas richtig empört und sogar wütend war. Mhm. Und wenn ich irgendjemandem gesagt habe, im Umfeld oder Vorgesetzten, ich bin darüber wütend, das geht so nicht. Das konnte ich auch ruhig sagen. Mhm. Ich habe es auch manchmal nicht ruhig gesagt, aber ich konnte es auch durchaus einfach nur als Wort sagen und sagen, das fühle ich jetzt auch gerade. Dann wurde das sehr häufig abgetan, als das gehört nicht dazu. Und ja. Wenn du hast am Anfang gesagt, die Mitarbeiter, die zu dir kommen, die kommen zu dir, wenn sie schon richtig leiden, also in vielen Fällen. Du hast von kurz von Wut gesprochen, du hast jetzt länger von Trauer gesprochen. Auch das ist etwas, was wir ja als Menschen auch in den Unternehmen lieber wegtun. Mhm. Ja, Trauer ist...
Das hat ja da nichts verloren, ist ja nur ein
genau.
Job.
Genau, es ist nur ein Job und solange dein Privatleben gut ist, ist doch alles in Ordnung. Ja,
ja. Und das ist Schutz. Das sind Schutzmantren, die man sich da auferlegt, damit man das nicht fühlen muss.
Gut, das heißt für uns als Führungskräfte, die zuhören und ich schließe mich gerne ein, natürlich ist es wichtig auch zu spüren und achtsam zu sein und hinzuschauen, was eben dieses ganze emotionale Paket, was wir als Menschen haben, betrifft. Und grundsätzlich ist ja jede Emotion notwendig und zulässig, ja, solange sie erstmal in einem drin ist.
Menschlich.
Und es ist notwendig, damit umzugehen und dem auch einen Raum zu geben.
Ja. Ja. Also es ist klug für alle Fragen im Leben, also für die Zusammenarbeit, für die eigene Zufriedenheit, für den eigenen Erfolg. Ich könnte jetzt noch sehr lange reden, aber dafür reicht die Zeit bestimmt nicht mehr, wie viel Kraft und Erfolg uns unterdrückte Emotionen kosten.
Ja.
Wir merken das nicht, das läuft alles unterbewusst ab, aber alles, was wir wegdrücken, das kontrolliert uns auf eine ganz, ganz, unbemerkte, aber stark energiesaugende Weise.
Simone, deswegen sprechen wir beide jetzt, um auch so etwas mal ans Tageslicht zu bringen. Ja. Auch das ist so ein bisschen ein Eisbergprinzip. Wir sehen ein ganz klein bisschen der Emotionen und der Rest ist erstmal nicht zu sehen. Wir versuchen, die auch im Geschäftsumfeld zu unterdrücken, dass man sie nicht sieht und sind dann zu Hause traurig oder weinen oder was auch immer dann emotional mit uns passiert. Ja, das kenne ich. Im Job nicht weinen, wenn ich im Auto sitze, dann ist es manchmal rausgekommen. Also in Extremsituationen, wenn ich entlassen musste in einem großen Umfang und mich dann auch zwischendurch schlecht fühlte, denn ich habe ja die Individuen gesehen. Das waren ja nicht für mich irgendwelche Zahlen auf irgendeinem Excel-Sheet.
Ja, aber da bist du schon sehr weit, wenn du das wenigstens dann alleine im Auto noch zulassen konntest.
Ja, wobei ich mich da auch, das war zwar befreiend, ja, die paar Male, die es passiert ist, es war befreiend. Auf der anderen Seite habe ich mich dann auch komisch gefühlt nachher. So, ja, also wie keine Ahnung, jemand, der irgendwo eingebrochen ist und was mitnimmt, was nicht gehört. In dem Fall habe ich was losgelassen. Also heute sehe ich das anders. Die Zeiten haben sich auch deutlich verändert.
Ja, nicht überall. Ich würde gerne einen kleinen positiven Dreh noch reingeben, dass mit den Gefühlen, wir sind so ein bisschen jetzt in die Schwere abgetaucht. Die braucht es eigentlich gar nicht. Also die ganzen Gefühle gehören zum Menschsein ja dazu. Es gibt da welche, die sind unangenehmer. Ich kann nur jeden ermutigen, sich zu trauen, das mehr zuzulassen, weil schlimmer ist die Angst davor. Das ist genauso mit Angst. Angst ist auch ein unangenehmes Gefühl. Die Angst vor der Angst ist schlimmer als die Angst selbst. Und so ist es mit Traurigkeit, mit Wut. Genauso. Und wenn man das einmal zulässt, stellt man fest, das Monster ist gar nicht so groß, wenn man mal direkt daneben steht.
Gut, das Monster ist nicht groß. Wir haben da einen kleinen Weg aus der Angst raus. Simone, wie sieht ein gutes Ergebnis vom Coaching für dich aus? Das ist natürlich sehr differenziert, klar, aber so ganz allgemein. Du hast ja für dich dann auch ein Erfolgsgefühl.
Ja, also ich bin zufrieden, wenn es meine Kunden sind. Also wenn ich feststelle, da hat sich was getan und die das selbst auch so sehen und spüren können und ins Tun kommen, das ist für mich ein gutes Coaching-Ergebnis. Inhaltlich ist das völlig offen und der Coachee ist da auch voll im Lead.
Gut, jetzt kommt der Coachee und wir haben am Anfang gesagt, der oder die kommt, weil sie unzufrieden ist oder er unzufrieden ist. Jetzt kann sich die Unzufriedenheit in verschiedenen Formen zeigen. Einmal möchte man was Neues machen, man träumt von Selbstständigkeit oder einem besseren Unternehmen, einer grüneren Wiese. Der andere sagt, eigentlich finde ich die Dinge ganz gut, aber ich habe hier ein Problem, was ich nicht lösen kann und das macht mich völlig fertig. Was sind dann die Lösungen, die die Menschen mitnehmen? Also gehen die dann wirklich auf die grünere Wiese oder ist die Wiese im Unternehmen auf einmal grüner, als sie es vorher gesehen haben? Du ein bisschen Dünger drauf?
Ja, da könnte ich jetzt wieder sehr ausschweifend antworten oder ich kann den Zahlenmensch mal rausholen.
Ja, mach den auch. Mach also erstmal den Zahlenmensch.
Es ist tatsächlich so, dass 80% meiner Kunden, das beobachte ich regelmäßig, weil mich das wirklich auch immer interessiert, 80% der Kunden bleiben in dem Job.
Wow, das ist...
Und entscheiden sich aber auch wirklich bewusst dafür, das so zu tun.
Das ist eine hohe Quote, dass die im Job bleiben.
Ja.
Denn wir hatten vorher gesagt, die leiden, wenn die kommen. Die meisten leiden. Das heißt, die sind irgendwo in Anführungsstrichen richtig fertig, also emotional sehr angegriffen. Da ist ja erstmal was aufzubauen.
Ja.
Wie machst du das denn in der Vorgehensweise? Ich komme jetzt zu dir und ich bin echt erledigt. Ja, ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich in die Arbeit fahre, zumindest in bestimmten Situationen. Manche Videokonferenzen denke ich schon, oh mein Gott, und da komme ich dann wieder gleich als Erster dran, was auch immer. Mir fehlt was, vielleicht Nähe, die ich früher hatte und die jetzt nicht mehr da ist. Wie gehst du vor? Kann man das beschreiben oder ist das alles Betriebsgeheimnis?
Nee, um Gottes Willen, das ist kein Betriebsgeheimnis. Also wir machen verschiedene Dinge und es gibt drei Teile, die immer enthalten sind. Das erste ist, dass wir uns denjenigen, der kommt, ganz genau angucken, was macht den eigentlich aus? Also wo drin ist der unschlagbar? Warum machen wir das? Die meisten Menschen vergessen das mit der Zeit. Wenn sie im selben Kontext, im selben Job sind, dann wissen die selber irgendwann gar nicht mehr, was macht mich eigentlich aus, wofür stehe ich und was kann ich eigentlich so richtig gut. Ja, das ist schon mal das Erste. Und das mache ich meistens auch als erste Einheit, weil das bringt immer so, wie soll ich sagen, wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht.
Ja, gut.
So, und dann das Nächste, was wir machen, ist, dass wir uns sehr systematisch die ganzen Rahmenbedingungen anschauen. Also was macht so ein Job eigentlich aus und wo stehst du da gerade? Wie soll es sein und wie ist es im Moment? Und dann gehen wir da schon direkt dran und gucken, in welchem Aspekt kannst du was ändern? Also zum Beispiel Verhältnis zum Vorgesetzten. Wenn das schlecht ist, gibt's da was du ändern kannst? Und dann gucken wir, was genau da los ist. Und die Menschen finden entweder Lösungen, oder auch, was auch befreiend sein kann, ist, dass sie sagen, ich werde auf jeden Fall im Unternehmen bleiben, aber ich gucke, dass ich hier eine andere Stelle bekomme. Ja, sowas kann auch sein. Und das Dritte, was wir natürlich machen, sind Werte. Also wir gucken uns das Wertgerüst des Menschen an. Und wenn man die drei Sachen hat, kann man eine Entscheidung in der Regel ableiten. Also die wissen dann am Ende, schreiben die entweder ein Manifest oder ein halbseitiges Dokument, wo genau drin steht, wo sie arbeiten wollen, wie sie arbeiten wollen, also wie viel Geld sie verdienen wollen, steht alles ganz genau drin und daraus kann man dann die nächsten Schritte ableiten. Das macht sehr ruhig. Das macht nicht immer schon voll rundum zufrieden, aber die Leute haben dann danach auf jeden Fall Zuversicht, dass sie es ändern.
Ja, ich kann mir das so in der Vorgehensweise sehr gut vorstellen. Mir fällt gerade ein eigenes Beispiel ein. Ich habe über all die Jahre immer was gemacht, was meine Vorgesetzten, wenn die es mitbekommen haben, oder manchmal habe ich ihnen auch so erzählt in irgendeinem Zusammenhang, hat es die richtig auf die Palme gebracht. Ich habe allen Mitarbeitern, die in meinem engeren Umfeld waren, immer gesagt, bewerbt euch mindestens 3 Vorstellungsgespräche pro Jahr irgendwo anders.
Das finde ich super.
Und zwar nicht, um sie loszuwerden, sondern einfach, um zu sehen, da kam meine Gedanke von der grünen Wiese, das hatte ich immer gesagt, um zu sehen, ob das Gras woanders wirklich grüner ist. Und wenn du dich nicht regelmäßig bewerbst, diesen Prozess nicht hast, dann hast du genau die Erkenntnisse, von denen du jetzt sprichst. Wofür stehst du? Was kannst du besonders? Wie kannst du das auch ansprechen? Das weißt du dann nicht mehr. Und es gab ja immer in meinem Umfeld Beispiele von Menschen, die das Unternehmen verlassen mussten, obwohl sie lange dabei waren. Und wenn die das nicht regelmäßig geübt hatten, waren die erst einmal richtig, wie soll ich sagen, zurück auf Null, ne? Zurück auf Los. Also ganz, ganz schlimm. Und der Gag daran war auch, dass ich zum Teil in diese Gespräche mitgenommen wurde in Gedanken und mir berichtet wurde, was die Mitarbeiter so erlebt haben da. Wir auch diskutiert haben, was ist im eigenen Unternehmen möglich und wie sehe ich sie, also wie sehe ich die Entwicklungsschritte der Beteiligten, der Mitarbeitenden. Und zum anderen war der Effekt, dass nicht viele gegangen sind. Irgendwann sowieso mal. Das ist klar. Das ist auch gut, mein Unternehmen zu verlassen, aber nicht in den ersten 2-3 Jahren. Das nicht. Und mir hat das immer Riesenspaß gemacht, weil es eine Vertrautheit geschaffen hat. Und ich war fest davon überzeugt, bin es heute noch, dass das nicht gegen das eigene Unternehmen gerichtet waren. Aber viele, viele Vorgesetzte, gerade C-Level, wenn ich nicht im C-Level selber war, das war natürlich brutal. Da habe ich immer an der Kündigung gekratzt. Aber es war ein Weg. Nur das war ein gewisses Umfeld. Das habe ich natürlich nicht für ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeiter so laut sagen dürfen oder können.
Aber du hast da eine ganz tolle, das ist wie eine kulturbildende Maßnahme, ne? Du hast nämlich dafür gesorgt, dass die Leute sich immer wieder jeden Tag bewusst entschieden haben, genau bei euch zu arbeiten.
Ja, und dass der Weg offener war, zu sagen, das hier finde ich jetzt Mist oder das kotzt mich an. Ja. Und du sagst selber, ich soll mich bewerben, hör mal, ich war gerade da und da. Ja. Und die bieten das und das. Und was ist mit uns los? Und da mal nachhaken, ob die anderen das wirklich bieten oder nur verkaufen. Weil auf der Hochglanzbroschüre steht es dann meistens überall. Und es ist dann eben im Routine-Tagesgeschäft etwas anders. Aber ein Unternehmen, wo es jetzt wirklich ganz, ganz schlecht war auf Dauer, an das kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Also, dass es mal harte Zeiten gab, ja, natürlich. Aber das hat dann alle erwischt, die Vorgesetzten wie die Mitarbeitenden. Du, ich habe noch eine persönliche Frage. Ich habe natürlich ein bisschen deine LinkedIn-Beiträge gelesen. Mhm. Und in einem vor kurzem hast du geschrieben, Persönliches ist ja nicht so meins. Und da habe ich gedacht, okay, da, wenn es nicht so deins ist, ist es ja vielleicht was für die Öffentlichkeit, ja. Und du hast dann eine Ausnahme gemacht und hast von deinem Ehrgeiz berichtet und hast eben da näher dargelegt, dass du sehr ehrgeizig bist und dass du eben in deiner Schule und in den jüngeren Jahren im Arbeitsleben sehr erfolgreich gewesen bist, ohne was Großes dafür tun zu müssen. Zumindest hast du es so empfunden, ja? Also das sagt man dann so. Es ist dir leicht gefallen, es war ein Hobby. Du hast es gerne gemacht, du hast es nicht als Lernen in der Schule empfunden und so weiter. Ja. So würde ich es sehen. Aber okay, du warst ehrgeizig und es war einfach. Und dann hast du von dem großen Haken gesprochen. Und das ist ja genau diese Entscheidungssituation, wenn ich mit einem Job unzufrieden bin, einem Umfeld unzufrieden bin, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie ich mich verhalte, da habe ich auch das Gefühl, ich kann es alles. Ja. Und jetzt möchte ich was anderes, also in deinen Worten, du warst ehrgeizig. Und was ist jetzt mit dem Haken? Wie geht man dann vor? Du hattest nicht gelernt, dass man deine Worte im LinkedIn-Beitrag, dich anzustrengen, zumindest hast du es so empfunden. Ja, ja. Ja. Ich glaube dir nicht ganz. Du hast dich früher auch angestrengt, da bin ich mir sicher. Aber okay. Und wie kriege ich jetzt diese Kurve? Also aus dem Gewohnten und Schönen und Erfolgreichen, wo es aber drückt, hin in das, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und gerade jetzt bei dir war es auch das Thema Selbstständigkeit. Gerade dann, wenn es auch mit Existenz, Angst und Neuaufbau zu tun hat. Niemand garantiert dir als Selbstständigen, dass du Aufträge kriegst.
Also was ich da sagen kann, also ich sage da immer gerne, das, was bei mir am allerwichtigsten war, das war, mich mit Leuten zu umgeben, die das tun, was ich gerne tun würde. Ne, erstmal feststellen, so zumindest eine erste Idee zu haben, okay, das könnte ich mir vorstellen und dann mit diesen Leuten zu sprechen. Warum? Weil die Man denkt ja gar nicht mehr in diesen Möglichkeiten. Und dann ist man im selben Umfeld mit denselben Kollegen, die vielleicht mit den gleichen Dingen unzufrieden sind. Ja, man kennt sich zwar aus, das kriegt man schon hin, man hat seine gewachsenen Beziehungen und kann den Job auch, ist aber vielleicht totgelangweilt. Aber man hört auch gar nichts anderes mehr. Deshalb unbedingt Geschichten lesen, von realistische Geschichten. Nicht diese großen, tollen Geschichten, die wir alle hören, die vielleicht einen von einer Million Menschen irgendwann mal beschert werden, aber wirklich echte Geschichten von realistischen Menschen, die Dinge geschafft haben, die für mich auch erreichbar sind. Weil das erweitert das erweitert einfach die Möglichkeiten und macht Mut. Und dann vielleicht anzufangen, nur mal, ohne eine Entscheidung treffen zu müssen, einfach nur mal durchspielen. Was müsste ich denn da machen? Kann ich mir das vorstellen? Ah, okay, das sind sehr anstrengende Dinge dabei. Was kann mir dabei helfen? Dann wird das immer konkreter. So war es bei mir. Ich habe mich mit der Selbstständigkeit auseinandergesetzt, habe angefangen zu lernen, wie man Marketing und Vertrieb macht. Habe ich früher gesagt, nicht mein Ding, kann ich nicht, will ich nicht. Und als ich dann eine Idee davon hatte, wie das funktionieren kann, hat sich das geändert.
Gut, da ist die Frage, wie findet man das? Natürlich, indem man offen ist. Man findet es manchmal vielleicht im eigenen Unternehmensumfeld, im privaten Umfeld. Ich erinnere mich jetzt an ein paar LinkedIn-Beiträge, wo es sowas auch gibt, aber es ist nicht alles LinkedIn. Es gibt so viel Social Media und andere Bereiche, auch online in den Zeitungen eine Menge, wo man, glaube ich, gute Beispiele finden kann.
Es gibt ganz viel und im Zweifel wirklich, das ist eine der größten Überwindungen für viele Menschen, einfach mal jemanden fragen. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, einfach mal ansprechen. Kann ich mal eine Viertelstunde mit dir darüber reden, wie du das gemacht hast, wie das für dich war? Und das führt noch nicht zu einer Entscheidung, aber gibt dann immer mehr Informationen, wo dann natürlich dieses total unbekannte Gebiet immer vertrauter wird und man legt sich selber Steine in den Bach sozusagen.
Simone, dann machen wir das jetzt mal am Ende. Ich weiß nicht, ob ich dich damit überfordere, kann sein, aber wir versuchen es mal. Einfach fragen. Ich habe eine Frage, die mich wirklich beschäftigt hat und ich möchte am Ende den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein kleines Giveaway mitgeben. Vielleicht wird das eins und sonst muss ich mir schnell noch eins einfallen lassen. Let's see. Ich habe sehr früh als Führungskraft gelernt, dass Loben wichtig ist. Und ich habe die Mitarbeitenden auch häufig gelobt. Und ich wusste auch, man lobt nicht allgemein, das hast du gut gemacht, das ist so Kindergartenstil, das geht nicht, sondern es muss schon wirklich konkret sein und das Gefühl rüberkommen, dass ich es beobachtet habe, dass ich es wirklich inhaltlich und mit allem, was da passiert ist, wertschätze. Und das habe ich wirklich sehr häufig getan. Aber unterm Strich hat es mir nicht so richtig weitergeholfen. Also es sollte ja nicht mir helfen, es sollte ja irgendwie, sagen wir, uns mehr zusammenbringen und zeigen, ja, wir sind ein Team und wir nehmen uns gegenseitig wahr, auch dann, wenn eine Leistung da ist oder besonders dann. Wie lobe ich richtig? Was hätte ich besser machen können oder kann in Zukunft besser machen?
Boah, das ist eine sehr, sehr tiefgehende Frage. Da möchte ich jetzt mal als Individualpsychologin antworten. Es gibt ja das Konzept der ermutigenden Führung. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch zu, das ich jedem empfehlen kann. Das ist vielleicht ein bisschen hier und da theoretisch, aber da steht drin, und das teile ich zu 100%, dass besser als Loben ist eigentlich eine sogenannte Ermutigung. Warum? Das Lob ist immer in die Vergangenheit gerichtet. Ich lobe jemanden dafür, dass er etwas getan hat. So, und wenn ich jetzt wieder ans Lernen denke, was lernt derjenige? Ah, das muss ich tun, damit der Chef mich gut findet. So, eine Ermutigung, die ist nicht an die Leistung gebunden, sondern die sieht den Menschen und seine Fähigkeiten. Und wenn ich das zum Ausdruck bringen kann, dass ich das Vertrauen in jemanden habe, in seine Fähigkeiten, dann ist das eher auf die Zukunft gerichtet. Das heißt, der Mensch konzentriert lernt dann, ich habe die Fähigkeit, Konzepte zu machen. Ich habe vielleicht die Fähigkeit, sehr gut mit dem Kunden umzugehen. Der hat aber nicht gelernt, als ich das zum Kunden gesagt habe, dann fand der Chef das gut, also mache ich das jetzt immer wieder, jetzt überspitze ich es mal.
Ja, verstanden.
Und das ist eigentlich die bessere Lösung. Und wie jetzt noch ganz konkret, wie das geht, bei der Ermutigung gibt es die indirekte und die direkte. Die direkte, das ist das, was man so aus klassischen Führungskonzepten kennt, also Verantwortung übertragen, Aufgaben übertragen, Dinge erklären, so, also das, was man so aus der klassischen Führung kennt. Und die indirekte Ermutigung, das ist mehr so diese Beziehungsebene. Da geht es darum, dass ich dem anderen das Gefühl gebe, dass ich ihn sehe, dass ich Interesse für ihn habe, dass ich mir auch mal Zeit für ihn nehme, auch als Mensch und nicht nur als, ich sage jetzt mal, als Ressource, dass ich freundlich mit ihm bin, sprich Stimme, Blick und so. Das sind eigentlich ganz, ganz einfache Sachen, die im Alltag tatsächlich oft untergehen oder die auch viele nicht in ihrer Rolle sehen als Führungskraft, die dann sehr bestimmt auftreten wollen. Und ja, das ist die indirekte Ermutigung. Wenn die mal steht und darüber eine gute Beziehung entstanden ist, dann kann ich auch Verantwortung gut übertragen und Aufgaben übertragen. Weil solange der Mitarbeiter mir jetzt misstraut und ich gebe dem eine Aufgabe, dann wird er sagen, was will er mir denn da jetzt schon wieder? Soll ich jetzt
mehr Arbeit.
Mehr, entweder genau klar, dass er mir das wieder gibt und so, oder vielleicht soll das jetzt eine Probe sein, soll das jetzt ein Test sein? Also so gucken wir da individualpsychologisch drauf. Ich will das Lob nicht grundsätzlich verteufeln. Ich glaube, es ist schon auch sehr wichtig, dass Mitarbeiter wissen, dass der Vorgesetzte mitbekommt, was sie tun. Ich glaube aber, dass das in der heutigen Zeit völlig utopisch ist, darauf zu hoffen, dass der Chef alles mitkriegt, was ich so mache und das dann auch noch alles im Einzelnen würdigt. Deshalb ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit auch die Ermutigung eine viel bessere Herangehensweise, weil das gibt den Leuten dann auch das Gefühl, naja, dass sie, also es gibt denen einfach ein sozial sicheres Gefühl und dann haben sie Zugriff auf all ihre Fähigkeiten.
Dankeschön dafür. Also grundsätzlich ist es ja so, was ich als Vorgesetzter, jeder Mensch, was ich jetzt als Vorgesetzter nicht im Kopf habe, nicht in einer aktiven Erinnerung, das ist für mich nicht Realität.
Ja.
Das heißt, das Lob zeigt ja dann schon dem Mitarbeitenden, er hat das gesehen, es ist für ihn Realität. Aber ich erkenne jetzt wirklich zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit, dass Ermutigung der richtige Schritt ist, neben dem Lob, aber der zukunftsorientierte Schritt, der moderne Schritt. Und das bieten wir jetzt unseren Mitarbeitenden und den Zuhörerinnen und Zuhörern und den Führungskräften an. Als kleines Giveaway von dir, von uns heute. Also loben ist wichtig, ermutigen direkt und indirekt ist der Weg in die gemeinsame Zukunft. Und damit schaffen wir eine hohe Arbeitszufriedenheit für alle.
Genau.
Und jetzt glaube ich mal, dass das, was du heute uns erläutert hast und die Beispiele dafür sorgen, dass wir zumindest morgen alle erstmal zufrieden ins Arbeitsleben starten. Das wünsche ich allen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das wünsche ich euch allen. War eine tolle Session. Dankeschön, liebe Simone, und euch allen ein zufriedenes Arbeitsleben. Und wenn es richtig, richtig zwickt, dann wisst ihr, es gibt auch Coaches, die euch helfen können.
Thomas, ich danke dir für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Mach's gut. Macht's ihr alle gut. Ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.